Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute jemand, bei dem wirklich fast noch morgens ist. Guten Morgen, Daniel aus Montreal.
Guten Morgen.
Hallo. Stell dich doch am besten mal kurz vor und erklär unseren Hörern doch, warum du in Montreal sitzt.
Ja, ich heiße Daniel, ich bin aus der Schweiz, aus der schönen Schweiz ursprünglich, in Zürich geboren. Bin von einigen Jahren nach Montreal ausgewandert, um in der Computerspielindustrie zu arbeiten und bin jetzt als Creative Director in Square Enix Montreal tätig. Und ja, bei uns ist das jetzt in dem Sinn genau, ist das noch früh am Morgen quasi.
Ja, da bist du ja quasi von einem frankophilen Land gleich ins nächste gezogen.
Gewissermaßen, ja. Also in Zürich ist es zwar nicht sehr französisch sprechend, aber es hat natürlich schon einen großen französischen Einfluss in der Schweiz. Und hier, Montreal ist natürlich französischsprachig, also von dem her war das ein guter Übergang, ja.
Du hattest aber Schulfranzösisch, das kommst du da ganz gut klar mit wahrscheinlich.
Ja, hatte ich schon, aber es ist so. Das Französisch hier ist sehr anders als das, was man in Frankreich und der Schweiz spricht.
Wie hast du angefangen? Hast du in der Schweiz auch schon, ganz kurz als Einleitung, wir wollten uns heute über Hitman Go unterhalten. Das haben wir im Podcast ja auch schon besprochen. Da bist du der Creative Director gewesen oder bist der Creative Director, da kommen wir gleich dazu. Mich würde jetzt interessieren, wie bist du überhaupt in die Spielebranche gekommen? Also bist du erst in der Spielebranche, seit du in Montreal bist, oder gibt's in der Schweiz auch eine Spieleszene, bei der du schon aktiv warst?
Also ich habe in der Zürcher Hochschule der Künste studiert. Mhm. Das ist die ehemalige Kunstgewerbeschule. Und die haben damals einen Studiengang für Interaction und Game Design angeboten. Den gibt's mittlerweile, den gibt's immer noch. Ich glaube, das war im zweiten Jahr, als der angeboten wurde. Also es war noch relativ neu. Und das war noch so neu, dass es eigentlich fast keine Möglichkeiten gab, in der Schweiz nach dem Abschluss irgendwo zu arbeiten. Mhm. Und ich hatte auch Lust, irgendwie im Ausland zu arbeiten und habe dann mir quasi Montreal angeschaut und bin hierher gekommen, um nach Jobs zu suchen. Und ich habe dann bei EA, wo ich 2 Jahre lang gearbeitet habe, habe ich einen Job gefunden und habe dann nachher gewechselt hier zu Square Enix Montreal vor circa 1,5 oder 2 Jahren.
Und hast ja gleich einen guten Start hingelegt, oder? Also du bist ausgewandert und warst dann schon drüben. Ist es nicht relativ schwierig, ohne direkt schon einen Job zu haben? Oder hast du dich vorher schon um den Job, also hattest du den schon in der Tasche, bevor du umgezogen bist?
Nee, ich hatte noch keinen Job, bevor ich umgezogen bin. Es war ein bisschen riskant, einfach hierher zu kommen, weil es auch mit dem Arbeitsvisum war es dann eigentlich, ist es eigentlich nicht so einfach, wie man sich es vorstellt.
Das sind die Kanadier aber ein bisschen lockerer wahrscheinlich, oder?
Sind sie aus zum Beispiel die USA, ja, oder vielleicht auch in der Schweiz, wird es wahrscheinlich auch, das kenne ich zwar, die Lage nicht, aber ist wahrscheinlich auch schwieriger. Aber ich habe vorher, was ich gemacht hatte, ist, ich habe vorher 2 iPhone-Games selber quasi herausgebracht, als quasi Indie-Developer. Und das war eigentlich ein ziemlich gutes Arbeitszeugnis in dem Sinn, um dann schnell eine Stelle hier zu finden und um die nötigen Papiere danach zu haben.
Sehr schön. Kannst du sagen, was du da gemacht hast, auch bei EA?
Bei EA war ich Game Designer in der Mobile Abteilung, also quasi für Spielkonzepte und Prototypen und so zuständig.
Und dann gewechselt als Creative Director zu Square Enix?
Ursprünglich auch als Designer hier und dann als quasi das Projekt mit Hitman Go quasi stattgefunden hat, bin ich dann quasi in diese Position gerutscht.
Ja, schöner Aufstieg, oder?
Kann man sagen,
wunderbar. Ja. Dann erklär uns doch mal, wie das vonstatten gegangen ist. Also wir haben über Hitman Go ja auch schon gesprochen. Die Hörer, die sich jetzt nicht genau vorstellen können, wie Hitman Go aussieht, würde ich jetzt noch mal weiterleiten zu der Folge, wo wir über das Spiel gesprochen haben. Ein, wie ich finde, sehr schönes Spiel. Das sage ich jetzt nicht nur, weil du schon zu Gast bist, sondern die Folge ist ja auch schon im Kasten. Ja, da wusste ich noch nicht, dass du hier im Interview bist. Hat mir mit kleinen Abstrichen wirklich sehr, sehr gut gefallen, vor allem von der Optik. Jetzt ist die Frage, wie kommt man dazu als so ein relativ großes Studio? Also wie ist es bei euch abgegangen, dass ihr gesagt habt, lass uns ein kleines Spiel machen mit so einer großen Lizenz, was sich aber völlig anders gibt als die eigentliche Hauptlizenz? Also ist es ein schwerer Kampf gewesen? Wie ist das zustande gekommen? Ist es aus einer ganz anderen Ecke heraus entstanden? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, es ist eine spannende Geschichte in dem Sinn, weil, was du gesagt hattest, natürlich sehr, das ist klar, das ist ein extrem großer Brand, quasi wie ein Hardcore, der AAA-Brand Hitman, der, ja, vielleicht auf Mobile ist und auf dem ersten Hinblick ist es schwer, sich vorzustellen. Und als wir quasi wie das Mandat bekommen haben, also wir bekamen das Mandat hier in Montreal, ein Mobile Hitman-Game zu entwickeln, war das natürlich eine große Herausforderung. Mhm. Gerade weil, wenn man im Internet so ein bisschen liest und die Fans von Hitman in der Internetpräsenz, das ist oftmals sehr, sehr, wie sagt man dem auf Deutsch, es ist sehr heftig, wird das diskutiert, die Franchise und auch die Spiele, da hat es viel Haters und es gibt aber auch viele Fans und alles Mögliche. Und deshalb war das eine, ja, es war sehr schwierig am Anfang. Und dann haben wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben so quasi wie verschiedene Prototypen entwickelt. Wir haben verschiedene, so quasi wie eine Runde, wo man verschiedene Spielprinzipien ausprobiert hat. Und da gab es auch welche darunter, die viel mehr, wie sagt man denn, vielleicht auch offensichtlich waren. Also wir hatten mehr so in die Richtung von Ports, wo man quasi Hitman spielt in einer Echtzeitumgebung, wie man das kennt von der Konsole. Und das war dann aber eigentlich eine lange Diskussion und auch, was quasi strategisch Sinn macht, was für Leute spielen auf Tablets, was ist die Art, wie man auf Tablets spielt, was sehr wichtig ist. Das sind alles Sachen, die wir angeschaut haben, die wir diskutiert haben, weil zum Beispiel, was sehr interessant ist, ist, wenn man die Session Time, also tut mir leid für all die englischen Ausdrücke.
Das liegt am Namen Daniel.
Die durchschnittliche Okay. Was ist das?
Das liegt am Namen Daniel, unser Mitmoderator Daniel, der sagt auch immer lauter englische Begriffe.
Okay.
Nein, das liegt natürlich also, daran, zum Hintergrund, dass du jetzt schon seit Jahren einfach in dem Fremdsprachigen
genau. lebst. Genau, und das da gewöhnt man sich halt dran. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist die durchschnittliche Dauer einer Spielsession auf einem mobilen Gerät ist natürlich viel kürzer, als was man zum Beispiel auf der Konsole oder auf dem PC hat. Und das sind natürlich traditionelle Hitman-Missionen, die schon mal eine halbe Stunde dauern können. Ist das schwer, sich vorzustellen, wenn man schaut in der Metro oder sonst irgendwie, spielen die Leute vielleicht 30 Sekunden bis zu 2 Minuten im Durchschnitt.
Wir sagen ja immer so, ein Mobile-Spiel muss Bushaltestellen tauglich sein.
Genau, also in dem Sinne muss man ein Spiel machen, indem es möglich ist, eigentlich so wie eine kurze Session, ein Level in kurzer Zeit absolut spielbar machen zu können. Und deshalb war das irgendwie wie ein interessanter Grundstein für so ein Spiel, weil man das quasi wie als kreative Herausforderung annehmen kann. Oder man kann nicht irgendetwas
machen. Aber dann kam das auch so wirklich als Herausforderung, oder? Also die Entscheidung war quasi schon von oben zu sagen, lasst uns ein Mobile Hitman-Spiel machen und dann wurde euer Studio beauftragt, hier überlegt euch was dazu. Nicht
genau. Andersrum. Mhm. Das war so gemacht und dann habe ich das quasi so, das war quasi mein Pitch, meine Idee, dass man dieses Turn-by-Turn Brettspiel eigentlich in dem Sinn machen könnte mit dieser Ästhetik und mit diesem Gameplay.
Und das heißt, es war dann wie so ein Game Jam, oder? Dass jeder Ideen sammeln konnte.
In diese Richtung, dafür. Genau. Es gab da verschiedene Prototypen und unter anderem der von Hitman Go. Mhm. Und der ist dann sehr gut angekommen, gerade auch deshalb, weil es war sehr interessant zu sehen, was dann schlussendlich die Reaktion des nach dem Release ist eigentlich sehr ähnlich wie die Reaktion intern, nachdem ich das zum ersten Mal gezeigt habe, dass viele Leute das sich auf den ersten Blick etwas verwundert und irgendwie nicht genau wussten, was das war, aber trotzdem sehr interessiert, weil es so wie man sich das man vielleicht das nicht sehen konnte, aber trotzdem irgendwie, dass es Sinn machte. Und dann von dort her haben wir das natürlich dem Management und so gezeigt und dann ist das immer weiter und weiter gegangen und eins führte dann zum anderen, ist das Spiel jetzt dieses Jahr früher, wenn man das vielleicht vor 1-2 Monaten rausgekommen.
Wie hast du denn diese, also es ist ja immer schwer so nachzuvollziehen im Nachhinein, wo einem die Idee gekommen ist oder wodurch, aber das auf so eine Brett, also das rundenbasiert zu machen, kann ich gut nachvollziehen, weil du ja gesagt hast, es muss irgendwie auch pausierbar sein, bushaltestellentauglich.
Genau,
man muss kurze Häppchen spielen, da bietet sich ein rundenbasierter Modus an und der ist ja auch, was wir im Podcast eben auch ergründet haben, Das bietet sich ja eigentlich auch fast an, weil es ja durchaus auch sehr strategisch ist, so eine rundenbasierte Geschichte zu machen, und man muss ja auch sehr viel planen beim großen Hitman. Aber genau, diese Brettspieloptik, wo kam die denn, aus welcher Ecke kam die denn hervor? Bist du aktiver Brettspieler, hast du da irgendwie so einen Bezug dazu gehabt, oder war das einfach so eine kreative Idee, die dann einfach kam, als ihr euch die Optik überlegt habt?
Ja, also Brettspiel aktiv ab und zu, aber ich bin nicht besonders aktiv darin. Das gefällt mir aber trotzdem sehr gut, Brettspiele. Ich finde das auch von der Ästhetik schön. Aber ich glaube, ursprünglich war das die visuelle, die Art Direction und die Inspiration dafür kam mehr aus Sachen, die nicht mit Games zu tun haben oder mit Brettspielen zu tun haben. Zum Beispiel, mir gefallen sehr so diese Architekturmodelle von Landschaften oder von Gebäuden. Wenn das neu gebaut wird, dann werden oftmals so diese teilweise sehr reduzierten, abstrakten, aber teilweise auch sehr detaillierte Architekturmodelle hergestellt. Mhm. Und das war so wie etwas, das mir sehr gut gefallen hat und das ich wahrscheinlich zur gleichen Zeit irgendwie im Kopf hatte und dann das irgendwie gut zusammenbringen konnte, genau. Und ich denke, mit Hitman ist das irgendwie auch, das funktioniert das auch sehr gut, weil Hitman irgendwie so wie dieses, was wir immer von Anfang an wollten, ist man so quasi wie die, das der Look and Feel, also diese Umgebung und diese Art von Levels, wenn man sie aus alten Hitman-Games kennt, dass wir das quasi ein bisschen wie übersetzen in diese neue Sprache, in diese visuelle Sprache. Und diese Hitman-Levels sind ja oft sehr so übertrieben, wie man sie kennt aus den alten Spielen wie in Blood Money und so weiter, wo es diese Villen gibt in welchen irgendwelchen Vororten oder in Gebirgen. Das ist almost ein bisschen wie James Bond. Mhm. Und wenn man teilweise so diese Modelle anschaut, dann sieht man oftmals auch so, wie teilweise übertrieben alles ist. Und das war eine sehr, sehr schöne irgendwie Zusammenführung zwischen diesen beiden Konzepten. Und was wir auch irgendwie cool fanden, ist, dass Hitman eigentlich ein sehr so klinisches Spiel ist. Weil das ist ja dieser Mörder, dieser Auftragskiller, der im Labor gezeugt wurde. Und das hat so dieses sehr klinische eigentlich. Und auch visuell ist es sehr, sehr trocken teilweise. Ist etwas, womit wir auch spielen wollten, weil oftmals werden ja Mobile Games irgendwie zu großen Games irgendwie hergestellt, die dann wie eine reduzierte Version vom Original ausschauen. Mhm. Und unsere Auffassung war eigentlich viel von Anfang an, war genauso, dass wir sagen, wir wollen nicht eine Reproduktion machen von dem, was es bereits gibt. Wir wollen quasi eigenständig sein und wir wollen die technischen und quasi die Unterschiedlichkeiten zwischen den Plattformen wollen wir quasi ausnutzen. Wir wollen ein Statement damit machen. Und so hat sich dann irgendwie das schlussendlich dann zusammengefügt über all die Monate her.
Ja, das merkt man ja auch. Also ich habe ja sehr große Brettspielaffinität. Also ich habe sehr viele Brettspiele und das ist auch was einem auffällt, dass es ja sich nicht wie ein Brettspiel anfühlt. Also es ist kein klassisches Brettspiel mit Brettspielregeln, sondern es nimmt halt diese Ästhetik auf.
Genau.
Aber es übersetzt ja trotzdem die, was mir eben sehr gut gefällt, es übersetzt die Sprache von Hitman in das Device, also in diese iPad-Welt hinein, und in dieses Regelset, was ihr halt aufgestellt habt durch dieses Grid, wo man die Figur dann hin und her bewegt. Mhm. Also von daher kann ich das ganz, ganz gut nachvollziehen, was du gemeint hast, dass ihr da so versucht habt, eben auch das Tablet auszunutzen. Ja.
Genau. Und ich denke, was auch vielleicht mit was mehr auf Gameplay Bezug ist und jetzt weniger auf Grafik, ist mit diesem quasi Grid-System, das wir aufgebaut haben, was ist ja so kalkuliert und rational ist. Es hat irgendwie auch wieder führt das auch wieder zurück in Hitman, obwohl, wenn man es von Anfang an, wenn man es anschaut, dann ist Hitman ist nicht mehr ein Third-Person-Action oder Stealth-Game, es ist jetzt ein Top-Down, quasi rundenbasiertes Strategie- oder Puzzle-Spiel, was irgendwie ein Schritt weit weg ist vom Ursprung. Aber andererseits gibt es viele Leute, die immer die Hitman eigentlich mehr als Puzzle-Spiel anschauen, weil es meistens darum geht, in den alten Spielen irgendwie so diesen perfekten Mord herzustellen, indem man es meistens eigentlich mehr darum geht, die Gegner auszulisten und irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, sich zu verstecken und all diese Sachen. Und es geht nicht zwingend darum, irgendwie hohe Präzision im Schießen oder sonstige Elemente, die man aus anderen Spielen kennt. Und irgendwo durch war das natürlich dann ein großer Anreiz, dass genau diese Elemente dann in dieses neue Format zu bringen, ohne dass man halt die Freiheit der dritten Person irgendwie hat. Mhm. Und was auch noch vielleicht schlussendlich, was irgendwie auch noch schön ist, ist, dass oftmals wird der Vergleich mit anderen Brettspielen und insbesondere auch Schach gemacht, was irgendwie noch lustig ist, weil Schach ist auch so ein extrem kalkuliertes, eigentlich sehr kaltes Spiel auch, oder? Weil es gibt keine Chance, es gibt keinen Zufall, alles ist vorhergeplant. Und wie bei Hitman Go, es gibt keine Chance. Eigentlich das Level ist immer genau gleich. Es ist wie eine eiskalt kalkulierte eigentlich Vorgehensweise, die man hier bestreiten kann. Und das hat natürlich auch wieder mit dem Hitman-Thema hat das natürlich sehr viel zu tun.
Naja, dieser ganze sterile Look, der wird ja sowohl thematisch als auch optisch eben aufgenommen.
Genau.
Alles sehr, sehr abgeschleckt.
Ja, genau.
Ist dann alles so, alle Puzzlestücke, als ihr euch dann über die Art des Spiels, als der Pitch dann durch war und es hieß, ja, dürft ihr machen, rundenbasiert und dann die Optik klar war, ist dann alles so jetzt will ich auch schon auf Englisch hier reden, wie sagt man da, haben sich die Puzzlestücke dann automatisch zusammengefügt und ihr konntet das einfach ganz normal runterprogrammieren und wart immer happy und glücklich oder gab es da unterwegs auch mal irgendwelche Stolpersteine, wo du sagst, das hattest du dir am Anfang anders überlegt und das hat dann doch nicht so funktioniert oder?
Ich denke, das ist immer so in der Entwicklung eines Computerspiels. Am Anfang stellt man sich immer ganz anders vor, als dann schlussendlich rauskommt. Und ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann wäre irgendwas nicht gut, weil das würde heißen, dass du irgendwie keinen Prozess, ich glaube, der Arbeitsprozess ist immer sehr wichtig, weil du hast eine Idee, aber sobald du sie ausprobierst, merkst du, dass es eigentlich überhaupt nicht so ist, wie du sie eigentlich im Anfang vorstellst. Da gab es natürlich verschiedene Momente, wo wir irgendwie improvisieren mussten oder neue Sachen herausfinden mussten, weil der Plan nicht aufging. Zum Beispiel, auch wenn wir das quasi wie das ist, dieser Grundsatz für das Rundenbasierte und Zug um Zug und also dieses Gameplay eigentlich hatten, wie du sagst, dass diese Puzzlestücke, die musste man auch definieren, die musste man entwickeln und da gab es viele, wir hatten eine unzählige andere Elemente wie verschiedene Gegner und verschiedene Gameplay quasi Elemente und Optionen, die wir dann schlussendlich nicht reinbringen konnten, weil sie entweder nicht funktioniert haben oder keinen Spaß machten oder irgendwie mit Hitman nichts zu tun hatten und so weiter. Also es ist natürlich sehr so ein fließender Game Development, bei uns, weil wir sind auch eine relativ kleine Gruppe, kleines Team, fließt das immer ein bisschen so eigentlich ein Fluss, oder du kannst viele Sachen, die du eigentlich nicht voraussehen kannst und dann viele Sachen, die du voraussehen kannst und das gibt dann irgendwie das Endprodukt zusammen.
Ja. War das eine bewusste Entscheidung, keinen Undo-Button einzufügen? Weil man muss ja immer den Level komplett von vorne anfangen, habe ich mich gefragt,
genau,
ob das Absicht ist oder ob ihr es vergessen habt.
Es war Absicht, wir hatten es ausprobiert, das war auch eine der Sachen, wir haben extrem viele Sachen aus. Nein, also ich glaube im Sinne von Frustration, ich glaube, es hätte viel gebracht, weil auch ich selber, wenn jetzt die Designer ein Level machen und ich dann das ausprobieren wollte und dann schaffe ich es viermal nicht, dann werde ich auch frustriert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Spielprinzip, es gibt auch andere Games in dieser Art, die sind ein bisschen in diese Richtung. Den Undo haben wir dann auch ausprobiert, aber was wir gemerkt haben, ist, dass das Spielprinzip sich völlig ändert, weil es wird dann so dieses hektische Hin und Her, den Spielfluss eigentlich völlig geändert hat. Und dann war die Frage,
man ist dort deutlich unüberlegter, weil man jederzeit...
Man ist unüberlegt und man versucht eigentlich jederzeit, man hat eine Hand auf diesem Undo-Button und die andere auf dem Hitman. Ja. Und dann ist es eigentlich es eigentlich nur noch, okay, hier geht nicht. Und das ist nur noch so ein Eliminieren von Optionen. Und ich finde, das ist irgendwie weniger spannend als dieses teilweise ein bisschen Vorhersehende und dann merken, oh, es stimmt eigentlich trotzdem, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann, also es war dann quasi wie eine Entscheidung, die wir zwischen diesen zwei Extremen treffen mussten. Und wir haben uns dann für keinen Undo-Button entschieden.
Wie sieht denn die weitere Entwicklung aus? Also das wird ja auch schon in den Boxen am Anfang, also diese Level-Pakete, die man wirklich als Pakete auch sieht, die aussehen wie Spieleschachteln, da steht ja auch mal Coming Soon.
Genau.
Ihr habt euch ja für einen Bezahlpreis, tolles Wort, für eine Paid-Solution entschieden, Premium, genau. Ja. Was das Spiel ja auch durchaus hochwertet, finde ich, in meinen Augen. Es gibt ja so kleine Free-to-Play-Geschichten mit Tipps und Tricks, die halt einfach in jedem modernen Spiel einfach drin sein müssen. Da brauchst du jetzt auch, glaube ich, gar nichts zu sagen. Die sind aber ja sehr human, also man kommt ja komplett ohne aus. Genau. Diese Boxen, sind es dann Zusatzpakete? Kannst du da schon was zu sagen? Arbeitet ihr da gerade dran? Wie ist da die weitere Entwicklung?
Ja, also ich kann dir nicht genauere Informationen geben. Wir arbeiten daran. was genau wann, wo und wie, da müsstest du wahrscheinlich die PR-Leute fragen, weil ich da keine Auskunft dazu geben kann. Aber das ist natürlich schon quasi so, wie die Idee von dem Spiel war von Anfang an, dass man so wie diese Boxen und dort halt auch wieder diese Brettspiel- oder Modellbauästhetik, diese einzelnen Boxen hat, diese einzelnen Locations, wo dann Hitman hinkommt oder hingeht, und dass das natürlich beliebig erweiterbar ist mit, weil in jeder Box gibt es ja wieder neue Gegner oder neue Game Mechanics und all diese Sachen, und das natürlich irgendwie sehr modular und schön irgendwie da wieder aufzubauen. In dem Sinn, ja, es ist in Entwicklung, aber ich kann dir leider nicht sagen, keine Details dazu sagen.
Ja, aber das Hitman-Universum gibt ja da genügend ab, auf jeden Fall.
Genau, ja.
Aber es sieht auf jeden Fall so aus, also ist das ein Erfolg gewesen, das Spiel? Also es hat jetzt ja gute Kritiken bekommen, aber ja, das heißt ja noch lange nicht, dass Premium-Angebote im App Store auch immer funktionieren. Seid ihr zufrieden? Wird da weiterentwickelt?
Doch, wir sind sehr zufrieden, und besonders auch mit den Kritiken, wie du gesagt hast. Das ist natürlich sehr schön jetzt zu sehen, dass es vor allem auch viele Hitman-Fans, oder das war wahrscheinlich der größte, das, was wir am meisten quasi unsicher waren darüber, ist, wie das bei den wirklichen Hitman-Fans ankommt. Und wir haben wirklich extrem viele positive Rückmeldungen, sei es über ein App-Store-Rating oder direkt E-Mails, Fan-Mails, die wir bekommen von Leuten, die sagen, dass sie wirklich Hardcore-Hitman-Fans sind und dass sie, als sie das gesehen haben, hat sich gedacht, das kann es ja nicht sein, ich will jetzt nicht ein Mobile-Spiel spielen, aber es ihnen trotzdem das sehr gefallen hat und dass sie jetzt sehr zufrieden sind. Und das ist natürlich sehr schön, jetzt diese quasi Rückmeldung zu bekommen und dann natürlich auch zu sehen, dass es auch darüber hinaus irgendwie von vielen Leuten, die Hitman nicht kennen oder noch nie, zwar Hitman kennen, aber noch nie ein Hitman-Spiel gespielt haben, sich das heruntergeladen haben und denen das sehr gut gefällt. Also von dem her sind wir sehr zufrieden.
Wie siehst du denn persönlich so diese Entwicklung im Spielemarkt? Also es ist ja diese Mobile-Geschichte, die ist ja schon extrem am, wie sagt man da, die Art, wie Spiele entwickelt werden und wie die Branche tickt, verändert sich ja extrem durch diesen Mobile-Markt.
Ja.
Wie, ich meine, euer Beispiel ist jetzt eins unter vielen, die halt ganz, ganz anders funktionieren.
Ja.
Wie siehst du persönlich diese Entwicklung aus Spieleentwicklersicht?
Also ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass es sich sehr diversifiziert hat. Und was natürlich oftmals in der Presse, in der Game-Presse und so ein bisschen, vor allem in der Presse, die aus dem traditionellen Konsolenbereich kommt, sehr oft gesehen wird, ist, dass es mit dieser Abwertung, bei einer Abwertung von Mobile Games, weil es hier dieses Free-to-Play sehr populär ist. Aber ich denke, was wichtig zu sehen ist, ist, dass es einfach verschiedene Sektoren gibt, verschiedene Typen von Spielen und natürlich auch verschiedene Zielgruppen und so weiter. Und es ist natürlich klar, dass Hitman ein Spiel ist, das eine riesige Fangemeinde hat von Leuten, die Konsolenspiele gespielt haben, das für qualitativ hochwertige, das ist ein qualitativ hochwertiger Name und ein Brand und Spiele sowieso. Und von dem her war es für uns auch irgendwie klar, dass wir hier ein Premium-Game machen. Aber ich finde es trotzdem interessant auch, oder, für Firmen, die halt in einem völlig anderen Sektor arbeiten und die quasi auch Mobile-Games machen, aber jetzt sagen wir Candy Crush, was ja wirklich ein völlig anderes Spiel ist und das dann gratis rauskommt, wo dann die Leute immer wieder Geld ausgeben können im Spiel. Also ich glaube, es gibt von außen her denkt man oftmals, dass Mobile Games sehr so ein Cookie Cutter, also so eine einzige Möglichkeit, wie man da Geld verdient. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht der Fall. Es kommt sehr auf das Produkt darauf an und was für Leute, dass man anvisiert. Und vor allem jetzt in den letzten Monaten mit Monument Valley und anderen Games, die herausgekommen sind in diesem Premium-Bereich, sieht man auch, dass es auch Sinn macht nach wie vor für Leute, die halt lieber, sagen wir, $4-5 irgendwie am Anfang bezahlen, dass man nach wie vor in diesem Sektor weiterentwickelt. Und ich finde, das ist so wie wichtig, sich dazu halt im Kopf zu behalten, dass man für all diese möglichen Bereiche irgendwie entwickeln kann.
Ja, Monument Valley ist ein schönes Beispiel. Das kam relativ zeitgleich raus, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil Hitman Go funktioniert ja nicht nur, weil es Hitman ist, sondern es ist ja auch eine gute Grundmechanik. Also wenn ihr jetzt eben nicht die Hitman-Lizenz gehabt hättet, sondern da irgendwie eine andere Figur durchgezogen werden. Es hätte ja auch nicht mal irgendwas mit Morden zu tun sein müssen. Hätte jetzt auch ein kleiner Dieb sein können oder so, der
genau, versucht,
irgendwie ein Kronjuwelen zu stehlen. Wäre es trotzdem ein gutes Spiel gewesen, keine Frage. Aber es wäre natürlich deutlich schwerer gewesen, das zu vermarkten. Aber so ein Beispiel wie Monument Valley sieht man ja, das funktioniert auch ohne Lizenz. Also was wären da so deine Empfehlungen oder deine Tipps oder für Spieleentwickler? Man muss ja nicht immer eine große Lizenz haben, ne?
Ja, also prinzipiell ist es schon mittlerweile sehr schwer im App-Bereich wahrgenommen zu werden, weil es gibt so viele Entwickler und wenn du das quasi independent und auch Leute, die halt täglich kommen, weiß was ich, 150 Games, letztes Mal, als ich gelesen habe, auf dem App Store raus.
Und die steigt wahrscheinlich, die Zahl.
Und das steigt wahrscheinlich mittlerweile noch, immer noch. Und auch dann diese ganze Geschichte mit den Flappy Bird Clones und 2048 und all diese Games, die quasi wie Iterationen und Clones vom gleichen sind. Also es ist so schwierig, sich in dieser Masse irgendwie herauszustehen. Und deshalb ist natürlich mit Hitman Go ist natürlich von Anfang an war natürlich Hitman das Mandat und wir wollten ein Game machen, das quasi darauf aufbaut und ich glaube, das ist auch schön, das sieht man jetzt auch, dass es nicht ein Game ist, an dem am Schluss noch Hitman draufgedrückt wurde, die Marke, sondern es war wirklich der Grundstein. Aber es hilft natürlich, wie gesagt, sehr in dieser Masse rauszustehen, weil es ist das erste Mobile Hitman Game und es gibt so viele Fans von Hitman. Ich denke, Monument Valley ist ein sehr interessantes Beispiel, weil es kein Brand hatte und weil es quasi wie von null auf und ich nehme auch sehr erfolgreich war. Aber was natürlich auffällt, ich denke, bei beiden Spielen sind gewissermaßen einzigartig in ihrer Art.
Und nutzen die Plattform vor allem.
Genau, sie sind irgendwie, visuell sind sie vor allem Monument Valley noch mehr wahrscheinlich als Hitman Go. Visuell ist sehr einzigartig, es ist sehr ästhetisch, es ist wie ein Kunstwerk beinahe. Und ich denke, Hitman Go hat natürlich diese Qualität von einem Hitman-Spiel, aber es ist kein Hitman-Spiel und es hat diese Boardgame-Aesthetic und all diese gewissen Sachen, die Leute sprechen darüber, oder? Das ist Mund-zu-Mund-Propaganda, die sehr wichtig ist in diesem Bereich. Und wenn du halt einfach noch ein Spiel rausbringst im App Store, das auch basiert ist auf etwas, das es schon gibt mit Pixelgrafik oder weiß was ich, Sachen, die halt sehr populär sind, dann wird es schwierig, da rauszustehen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, gerade jetzt für Independent Developers irgendwie so eine Nische zu finden und sich irgendwie ein Produkt herzustellen, das auch wahrgenommen wird.
Ja. Jetzt ist, was mir immer so auffällt, dass gerade solche Sachen wie Hitman Go hat so eine gewisse Indie-Game-Ästhetik. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Du hast jetzt ja beide Seiten kennengelernt. Du warst selber Indie-Entwickler und hast jetzt auch die große AAA-Seite kennengelernt.
Ja.
Und es gibt ja gerade so einen Trend, dass eben auch Sony zum Beispiel die ganzen Indie-Entwickler auf die PS4 bringt und dann eben auch so Studios wie Square Enix dann solche Indie-Projekte, nenne ich sie jetzt mal, weil sie ja im Vergleich zu einer großen Hitman-Produktion ja schon auch ein kleines Team, ein kleineres Budget und so haben. Du hast jetzt beide Seiten kennengelernt. Ist es wirklich so, dass da auch so ein bisschen diese Indie-Atmosphäre mitschwingt oder kann man das überhaupt nicht vergleichen, weil es einfach großer Konzern ist noch?
Doch, ich würde sagen, es ist sicher vorhanden. Und ich glaube, es ist nicht nur bei uns so. Wenn man die Indie-Games anschaut, ist wirklich
also ganz wahrscheinlich kurz, ganz kurz zur Begrifflichkeit. Ich meine mit Indie, ihr seid natürlich nicht independent. Auch als kleines Team innerhalb von Square Enix, aber vom Art des Typus vom Spiel.
Genau, als einfach so. Wie gesagt, das ist ein kleines Team. Und was man natürlich ganz klar sehen muss, ist, dass in den letzten Jahren Independent-Games so extrem wichtig und bedeutend geworden sind in der allgemeinen Spieleindustrie, in der Spielebranche. Ich sage jetzt kulturell, aber auch finanziell in allen möglichen Bereichen und ich glaube, es wäre falsch, sich nicht irgendwie das als Inspiration nehmen zu können und irgendwie zu sagen, da gibt es ein Spiel, das wird nur mit der Hälfte von den Leuten, die wir hier haben oder in großen Studios haben, gemacht und das sieht genauso toll aus. Und ich denke, das war bei Hitman Go war das auch ein bisschen der Grundsatz. Wir wollten ein Spiel machen, das mit einem sehr kleinen Team, also wir wollten Spielen in einem sehr kleinen Team herstellen, in dem auch jeder was zu sagen hat. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn du in großen Spielen arbeitest, wo mehrere hundert Leute daran beteiligt sind.
Dann bist du nur für Texturen von dem Mantel oder so zuständig.
Genau, dann wird es schwierig, auch mit besten Vorsätzen wird es schwierig, da jedem eine Möglichkeit zu geben, kreativ beteiligt zu sein. Und ich glaube, wenn du ein kleines Team hast, dann kannst du das viel besser. Und ich denke, das hilft dann auch, irgendein Projekt zu machen, an dem alle Leute sich sehr beteiligt fühlen und dann halt natürlich auch ihr Bestes geben. Und ich denke, bei Hitman Go war das ein schönes Beispiel dafür.
Wie viel wart ihr in dem Team?
Müsstest du in den Credits schauen. Ich kenne das, weil es hat bei so einem Projekt, wenn du halt im Studio gibt es immer wieder, können Leute je nach Phase des Projekts gibt es mehr Leute oder weniger Leute.
Also so, dass man noch alle kennt, genau.
Genau, ja.
Bist du jetzt relativ festgelegt auf den Mobile-Bereich bei dir jetzt so? Oder kann es jetzt passieren, dass das nächste Mal irgendwie wieder ein anderer Pitch kommt und dann wechselst du halt dieses Team und machst irgendwie eine PS4-Entwicklung oder so? Oder ist das jetzt euer Studio da oder dein Bereich oder du speziell jetzt irgendwie auf Mobile gemünzt?
Also mein Studio ist quasi das Mobile-Studio von Square Enix. im westlichen Markt. Mhm. Und deshalb sind wir eigentlich darauf spezialisiert. Aber Square Enix stellt ja auch viele Konsolenspiele und PC-Spiele her. Also in der Gruppe gibt es quasi verschiedene Studios, die verschiedene Sachen machen. Aber eigentlich auch persönlich bin ich eigentlich sehr angetan, wie sagt man denn auf Deutsch? Ja, sehr, das Mobile gefällt mir sehr gut. Das ist, gut. Dein das, Ding, das, ja, genau. Das ist mein Ding, ja, weil ich mir gefällt so diese die Art, Spiele herzustellen, bei denen man irgendwie nichts als bei Konsolenspielen wird oftmals irgendwie so viel vorweggenommen, dann wird irgendwie, wenn du ein Spiel kaufst, dann musst du schon mal wissen, wie man irgendwie in First-Person-Shooter spielt oder wie man irgendwie gewisse Vorkenntnisse musst du haben und du musst auch quasi wie in diesem Bereich sich irgendwie auskennen, wo irgendwann Mobile-Games oftmals irgendwie viel einfacher irgendwie schalten muss, vor allem am Anfang. Man muss irgendwie Leute ermöglichen, dieses Spiel zu spielen, auch wenn sie gar keine Gaming-Vorkenntnisse haben. Und das gefällt mir irgendwie sehr gut, diese Usability, also diese Einfachheit und dieses Onboarding von Leuten gefällt mir sehr gut, wie man auch bei Hitman Go, es fängt sehr einfach an, das erste Level, also alles, was man macht, ist, man schiebt diese Figur hin und her, um quasi diese Steuerung zu lernen. Und mir gefällt so dieser einfache Aspekt von Spielen und deshalb gefällt mir das sehr gut, Mobile Games.
Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Würde mich noch interessieren. Also gibt's irgendwas, was dich total reizen würde irgendwie, was du unbedingt mal ausprobieren willst, was du unbedingt machen willst?
Puh, das ist schwer zu sagen. Ich denke, momentan ist natürlich schön mit Hitman Go, alles, was jetzt passiert ist und den Erfolg, den wir hatten, den muss man jetzt ein bisschen auskosten. Was nachher kommt, das wird sicher auch gut, aber das ist noch ein bisschen früh, um da irgendwelche Sachen dazu zu sagen. Aber wie gesagt, mir gefällt Mobile sehr gut, vor allem momentan mit dem passiert so viel, oder? Wenn du Konsolen kommen alle, was weiß ich, alle paar Jahre gibt es eine neue Konsolengeneration und für Mobiles ist das sehr viel, viel schneller. Also bist du irgendwie viel, viel näher an der Entwicklung der technischen Möglichkeiten dran und deshalb muss man flexibel sein. Ich habe in dem Sinn keine Ziele für längere Zeit jetzt in dem Sinn.
Interessiert dich sowas der Oculus Rift Markt oder so? Also denkst du, dass da irgendwie das für den Spielemarkt so richtig interessant werden wird, auch wenn das jetzt nicht so im Mobile geht, aber wer weiß, ja, was Apple da alles noch vorhat?
Nein, ich finde das eine sehr, sehr interessante Entwicklung, aber ehrlich gesagt, ich schaue das mehr so als Bystander von außen an, weil ich keine, ich habe es mal ausprobiert und wir sprechen oft darüber, aber ich habe jetzt keine Entwicklungserfahrung mit dem Gerät. Deshalb kann ich dir irgendwie keine Anekdoten dazu erzählen, aber als quasi als Entwicklung, es ist eine dieser Sachen, wenn man es ausprobiert, es ist sehr schwer zu beschreiben für andere, die es nicht ausprobiert haben. Wenn man es mal ausprobiert, ist es wirklich eine sehr neuartige Erfahrung. Und ich denke, es ist so wie ein bisschen, was momentan fehlt, ist so diese, was das iPhone halt für diese Smartphones gemacht hat, dass man es jetzt wirklich jedem in die Hand drücken kann und sagen kann, probier es aus. Und dieses Touch, Multi-Touch-Interface, wo du mit dem Finger direkt auf dem Screen bedienen kannst, was ja eigentlich dieses quasi magische beinahe hat. Ich denke, das fehlt ein bisschen dem VR momentan, aber sobald das irgendwie ermöglicht wird, irgendwie den Leuten das so eindrücklich erfahrbar zu machen, dann ich glaube, das wird sehr interessant.
Ja, dann freue ich mich schon auf die Hitman VR-Umsetzung von dir, wo man dann richtig Go, das VR. Messer in die Brust rammt.
Gute Idee.
Ja, das wird nochmal eine ganz intensive Erfahrung, das glaube ich, da
genau, werden viele das
Diskussionen
ich
kommen, ja, wenn man dann ja wirklich den Mord mit eigenen Händen sozusagen erlebt. Mhm. Das wird nochmal eine ganz heiße Diskussion werden.
Das glaube ich auch, ja.
Da kannst du mit deiner Brettspieloptik nicht mehr weit kommen.
Ja, wer weiß. Brettspiel, VR-Brettspiel.
Ja, wer weiß. Genau. Dann setze cool. ich mir eine Brille auf, um Brettspiele zu spielen, ja.
Wer weiß.
Sehr schön. Okay, ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg.
Wir werden
dich beobachten, was da als nächstes aus deiner Ecke kommt. Ihr arbeitet ja bestimmt schon am nächsten Projekt, wie ich euch kenne.
Genau, ja.
Und wie gesagt, kann ich nur noch mal empfehlen, sich das Hitman Go, die Folge anzuhören, wer sich noch unsicher ist. Ein sehr schönes Taktikspiel. Wie gesagt, wir haben ja ausführlich drüber gepodcastet. Und dann liebe Grüße nach Montreal.
Dankeschön.
Und danke. Ich grüße die Schweiz, wenn ich nächstes Mal rüber.
Das ist bestens. Vielen Dank.
Vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom oder so. Vielleicht nutzt du das ja für einen Heimaturlaub.
Wer weiß, ja. Ist momentan nicht geplant, aber wer weiß. Vielleicht nicht, vielleicht, ja.
Dann sag Bescheid. Genau.
Cool.
Gut.
Danke also, dir. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.